Heute habe ich ein anderes Thema. Das heißt, seid barmherzig wie Jesus. Weil Jesus gab uns ein neues Gebot. Er hat das alte, das Gesetz von Mose beseitigt. Können wir nachlesen in Römer 10,4. Und in Johannes 13,34 sagt er wortwörtlich, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Im neuen Bund ist es allein der Glaube, der uns rechtfertigt. Trotzdem hat er hier dieses Gebot hinzugefügt. Aber dieses Gebot ist es nicht, das uns rechtfertigt, damit wir da nicht irgendwie das verwechseln. Dieses Gebot, du sollst den Nächsten lieben, das drückt der Paulus mir so aus und sagt, die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Ich habe nur zugefügt, sondern Gutes. Und er sagt es hier deutlich im Römer Kapitel 13, 9 und 10. Denn das, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und wenn es ein anderes Gebot gibt, ist in diesem Wort zusammengefasst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. So einfach ist eigentlich nicht mehr das Gesetz mit seinen hunderten Geboten und auch nicht die 10 Gebote, sondern einfach dieses Gebot, den Nächsten zu lieben. Und wie gesagt, der Nächste, es kommt vom Nahe, immer der, mit dem du es gerade zu tun hast. Und würden die Menschen das so umsetzen, dem Nächsten nichts Böses zu tun, immer dem, mit dem man es gerade zu tun hat, dann sähe die Welt schon wirklich ganz anders aus. Aber der Herr hat ja nicht bloß einfach uns das Gebot gegeben, damit er uns wieder ein Gebot auferlegt, sondern er hat durch die Wiedergeburt unseres Geistes gleichzeitig auch die Fähigkeit zu lieben in unsere Herzen gelegt. Und das macht es viel einfacher. Dann ist es aber so wichtig, dass ein Christ von neuem geboren sein muss und nicht bloß aus dem Fleisch heraus eine Religion ausübt. Aber die Entscheidung, ob wir jetzt in der Liebe leben oder nicht, die müssen wir immer wieder selber treffen. Die Entscheidungsgewalt liegt bei uns. Die Liebe ist in unsere Herzen ausgegossen. Der Heilige Geist hat es in uns hineingelegt. So wird mir immer gesagt, der Herr hat so ein sanftes Kerlchen in mich hineingelegt. Also ein ehemaliger Rocker, der ziemlich hart gelebt hat und Leute sogar umgebracht hat, wurde Christ und hat gesagt, der Herr hat so ein sanftes Kerlchen in mich hineingelegt. Also das ist genau das, was durch die Wiedergeburt passiert. Und so kann unser Geist auch dementsprechend die Frucht hervorbringen. Und eine oder die erste Frucht des Geistes ist eben die Liebe. Und die Liebe muss sich irgendwo ausdrücken. Denn nur sagen, ja, ja, ich liebe dich, das reicht nicht ganz aus. Es kann auch ein ganz egoistisches Motiv sein und die Aussage eigentlich bloß manipulativ sein. Wer aber wirklich liebt, der ist liebend, der ist es auch in Taten, der ist auch in der Barmherzigkeit stark. Und das ist das, was Jesus auch sagte, seid nun barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Es ist Lukas 6, 36 bis 38. Lese hier mal weiter. Und er führt es auch ein bisschen genauer aus, diese Barmherzigkeit. Und sagt, richtet nicht und ihr werdet nicht gerichtet. Verurteilt nicht und ihr werdet nicht verurteilt werden. Lasst los und ihr werdet losgelassen werden. Gebt und es wird euch gegeben werden ein gutes, ein gerütteltes, ein gedrücktes und überlaufendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn mit demselben Maß, mit dem ihr messt, wird euch wieder gemessen werden. So sieht diese Liebe, diese Barmherzigkeit so im Groben aus. Und das ist eine wichtige Information für uns, Kapitel 6, 36. Also nicht bloß wir müssen barmherzig sein, sondern unser Papa, unser Gott ist barmherzig. Das ist die Grundaussage. Und deshalb sollen oder können wir auch barmherzig sein, weil wir aus Gott geboren sind und wird einmal ein Prediger gesagt, wie der Vater so die Buben. Also Österreicher war das. Ja, wie der himmlische Papa, so auch seine Kinder. Er sagt hier, wir sollen unsere Nächsten nicht wegen ihren Fehlern und Sünden richten, verurteilen, kritisieren, nicht hintenrum tratschen. Hast du schon gehört, was der und der gesagt oder getan hat oder sonst was? Nein, Gott hat ihnen vergeben. Wenn sie Christen sind, hat er ihnen vergeben. Dann können wir und müssen und sollen wir das natürlich auch tun. Weil die Menschen sind nicht perfekt. Weder die, die du kritisierst, noch du. Weil du wirst vielleicht von anderen irgendwo hintenrum kritisiert. Du bist einfach auch nicht perfekt. Und du wirst es auch nicht sein. Und deshalb brauchst auch du, so wie alle anderen, seine Gnade. Und unterm Strich sind wir alle durch dasselbe Opfer von Jesus gerechtfertigt worden. Aber das alleine zählt. Und so bekommt Jesus die Ehre der ganzen Sache. Und wir sollen loslassen von dem Richten, Verurteilen. Dann werden wir auch losgelassen von diesem, dass wir gerichtet und verurteilt werden. Wenn du dem vergibst, der an dir schuldig wurde, so lässt du ihn los. Und so wirst auch du losgelassen, wo du schuldig geworden bist. So einfach sieht es eigentlich aus. Epheser 4, 32 und Kolosser 3, 13 gibt uns auch noch in dieser Richtung Anweisungen. Seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat, wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Also das sind so ganz einfache Aussagen von Paulus. Da braucht man gar nicht so viel dazu sagen. Das steht schwarz auf weiß hier da, dass wir gütig sein sollen, mitleidig vergeben sollen, einander ertragen. Ja, wenn einmal jemand ganz anders tickt, dann muss man vielleicht einmal auch ertragen. Ist auch in Ordnung. Unterm Strich haben wir alle Christen ja die gleiche Mission. Wir wollen das Evangelium verkünden, das Reich Gottes verkünden, Jesus groß machen und verherrlichen und dem himmlischen Vater die Ehre geben. Und einer macht es auf diese Art und der andere auf jene Art. Und einer macht einmal den Fehler und der andere macht einmal einen anderen Fehler. Aber das Grundgerüst ist einfach Jesus und seine Mission oder seine Botschaft, das Evangelium, das muss verkündet werden und dann passt es. Noch so ein Vers von Paulus, der in dieselbe Kerbe schlägt. Er sagt, denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn ihr aber einander beißt und frisst, so seht zu, dass ihr nicht voneinander verzehrt werdet. Also wir Christen, wir sollen uns nicht einander beißen und fressen, ja, einer über den anderen herziehen und schlecht reden und Konkurrenzdenken haben, sondern wir sollen miteinander arbeiten, soweit es geht, natürlich auf der Basis von der Wahrheit. Ja, wie können wir nicht dann miteinander arbeiten, wenn jemand in ihre Lehren steckt, dann müssen wir uns von dem Sauerteig natürlich hüten, das muss man natürlich dazu sagen. Aber so grundsätzlich, wenn es um das Evangelium der Gnade geht und um Jesus, dann ist schon mal eine gute Basis für eine Zusammenarbeit da. Aber es muss wirklich um das gehen. Also manche reden zwar von Jesus, aber es geht ihnen um ganz was anderes. Es geht um ihr eigenes Schäfchen oder um ihre eigene Gemeinde, um ihr eigenes Werk, um ihr eigenen Geldbeutel vielleicht sogar. Dann ist es falsch. Dann nützt es auch nichts, wenn er von Jesus redet. Also es muss um Jesus gehen und um seine Sache. Dann passt es. Und außerdem sollen wir, die Barmherzigen, die Liebenden, nicht geizig sein, sondern freigebig, weil er sagt ja, mit demselben Maß, wie wir die anderen bemessen, so wird uns auch wieder zugemessen. Also sei ein großzügiger und hilfsbereiter Mensch, dann wirst du glückselig sein in deinem Leben. Also glücklich wirst du sein. Wie Jesus sagte, glückselig die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Matthäus 5, 7. Also du wirst glücklich sein, wenn du barmherzig bist, weil es tut gut, wenn man anderen Gnade schenken kann. Und wenn man auf die anderen böse ist, dann tut es eigentlich nicht gut. Es kommt immer wieder zurück, die ganze Sache. Und die Barmherzigkeit und die Liebe, die du jeden anderen erweist, die kommt auch wieder zurück, früher oder später. Es ist jetzt eine Botschaft, die vielleicht Egoist oder ein Geiziger nicht so gern hören will und vielleicht ein bisschen was dran zu beißen hat. Aber gut, kann man nichts machen, jeder muss es hören und dann muss das Wort seine Arbeit tun und diesen Menschen ein bisschen verändern von innen heraus. Und dann wird die Botschaft auch nicht mehr so abgelehnt. Also das Motiv des Gebens, wenn du ein Geber bist, dann muss es Liebe sein, dann muss Erbarmen sein und Gerechtigkeit vielleicht auch noch. Und nicht vorrangig die Ernte, weil sonst funktioniert es nicht so recht. Ich habe viele Christen erlebt, die geben nur, weil sie ja, hundertfache Ernte haben wollen. Nicht, weil sie gnädig und barmherzig sind, sondern eigentlich sind sie egoistisch und geizig. Und sie geben nur, weil sie gehört haben, da gibt es 100% Ernte. Da kriege ich von meinen Zehner ja, ein Tausender zurück. Und das ist nicht die richtige Motivation. Gott ist nicht der Automat, wo man oben reinschmeißt und unten rausholt. Die Motivation der Liebe und der Barmherzigkeit, die Herzenshaltung eben dahinter, die ist das, die der Herr sieht. Und dann gibt es auch dementsprechend die Ernte. Und wer sät, wird auch ernten. Wer Gutes sät, wird Gutes ernten. Wer Böses sät, wird Böses ernten. Wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Und wer kärglich sät, wird auch nur kärglich ernten. Da möchte man sagen, beißt die Maus keinen Faden ab. Aber trotzdem muss ich da immer, wenn ich über dieses Thema rede, eine Achtung einfügen, weil es gibt Leute in christlichen Kreisen, die wollen das ausnutzen. Sie denken sich, die Christen, die sind da ein bisschen dumm und sie haben ja das Gebot, dass sie geben müssen und selber dürfen sie nichts haben oder so. Dann pumpe ich die an und wenn sie es mir nicht geben, dann haben sie gesündigt, dann haben sie ein schlechtes Gewissen und so weiter. Also es gibt Leute, die uns ausnutzen wollen. Und da sage ich, hoppla, stopp, das ist nicht die richtige Sache. Da sei du ein bisschen weise und geistgeführt und vertraue da auf den Herrn, dass er dir die Leute zeigt, wo das Sinn macht, wenn man jemandem was gibt oder hilft. Geht ja nicht bloß ums Geben, es geht auch ums Helfen. Aber es gibt Leute, die sind stinkfaul und möchten, dass die anderen ihre Arbeit tun. Ob im Haus, im Garten oder sonst irgendwo, oder ihnen das kauft und das schenkt, das sind die Leute, wo man sagen muss, hoppla. Also da seid vorsichtig, da kommt hinterher nur böses Blut. Leider gibt es diese Leute und sie schleichen sich oft auch in Gemeinden ein und da heißt es wachsam sein. Aber wirklich grundsätzlich sei barmherzig gegenüber deinem Nächsten. Und der am häufigsten dir der Nächste ist, das ist ja dann dein Ehepartner, wenn du verheiratet bist, oder eben so ein Partner oder ein Kollege, mit dem du den ganzen Tag zusammenarbeitest, das ist ja dann, der Ehepartner ist der erste Nächste, sage ich mal. Und da hat der Paulus auch dieses Thema mal aufgegriffen, weil ja zu der Zeit die Frauen ein bisschen zweitrangig waren, minderwertig, mit weniger Rechten ausgestattet als die Männer. Und es gibt ja das heute noch bei verschiedenen Moslemsgruppierungen und das sollte eigentlich nicht so sein in unserer modernen Zeit. Er sagt der Petrus, nicht der Paulus, der Petrus, 1. Petrus 3,7, ihr Männer, wohnt bei ihnen, den Frauen, mit Einsicht als bei einem schwächeren Gefäß, dem weiblichen, und gebt ihnen die Ehre als solchen, die auch Miterben der Gnade des Lebens sind, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Also gebt auch deinem Partner, wenn du es umdrehst, Männer auf Frauen und Frauen auf Männer, ist ja egal, gebt allen Gnade und Barmherzigkeit. Und hier sagt er, wohnt bei ihnen mit Einsicht, wohnt einfach zusammen in Frieden, so ist es gemeint. Und er sagt hier, damit die Gebete nicht verhindert werden. Also es muss da passen, damit die Gebete dann, die Mann und Frau oder die Partner miteinander beten, auch erhört werden, dass da Einheit da ist. Ja, und wenn einer den Daumen auf den anderen hat, dann ist das nicht unbedingt eine Einheit, wie Gott sie sehen will. Es mag vielleicht für den mit dem Daumen eine passende Einheit sein, aber das ist nicht das, wie Gott sich das vorgestellt hat. Der Petrus schreibt dann auch weiter und sagt, endlich aber seid gleichgesinnt, mitleidig, voll brüderlicher Liebe, barmherzig, demütig und vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern im Gegenteil segnet, weil ihr dazu berufen worden seid, dass ihr Segen erbt. Also, die Christen sollen untereinander gleichgesinnt sein, Mitleid miteinander haben, brüderliche Liebe, barmherzig und demütig, nicht Böses mit Bösem vergelten, sondern die anderen segnen in Wort und Tat. Und er sagt, aus dem Grund, weil wir Christen dazu berufen sind, dass wir den Segen erben. Und wer dann im Glauben diese Dinge in seinem Leben umsetzt, der wird dann auch den Segen erben. So ist das. Das sind sehr deutliche, klare Worte, die man aus der Bibel herauslesen kann. Er schreibt hier weiter, denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der halte die Zunge und Lippen vom Bösen zurück, dass sie nicht trug, also Lüge, Falsches und Böses reden. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes. Er suche Frieden und jage ihm nach. Hier ist auch noch so ein Punkt. Er suche Frieden und jage ihm nach. Da aus, such du Frieden. Wenn es geht, such Frieden mit allen, mit Leuten, mit denen du es zu tun hast. Ja, und jag diesem Frieden wirklich nach. Setz was dran, dass Frieden ist in deinem Haus, in deiner Familie, in deinen Beziehungen, mit den Menschen, mit denen du es halt zu tun hast. Ja, und halt deine Zunge, deine Lippen, deine Worte vom Bösen zurück. Du sollst nicht lügen und Falsches und Böses reden. Und dann passt es, dann wirst du gute Tage sehen, sagt hier der Petrus. Und zum Abschluss schreibt er hier, die Augen des Herrn sind gerichtet auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Flehen. Ja, das ist auch für uns ganz interessant und wichtig. Der Herr sieht die Gerechten. Ja, die, vor allem die, die durch Glauben gerechtfertigt wurden und deren Gerechtigkeit dann auch sich im Leben schon ausdrückt. Ja, wenn jemand frisch zum Glauben kommt, ist er gerechtfertigt, heißt noch lange nicht, dass er schon in dieser Gerechtigkeit auch lebt, in seinen Worten und Taten, da muss er reinwachsen. Aber der Herr sieht das alles und sieht die Motivation des Herzens und das ist ganz wichtig für uns. Und hier noch ein Teil dieses Verses, er sagt, das Angesicht des Herrn aber ist gegen die, welche Böses tun. Und wenn das Angesicht gegen jemand ist, das Angesicht des Herrn, dann ist es keine tolle Sache. Ja, dann läuft es nicht mehr rund in deinem Leben. Das Angesicht des Herrn ist gegen die, welche Böses tun. Und ich finde das eigentlich ganz gut, weil es sehr viele böse Leute gibt, die wirklich in der Welt Böses tun. Und immer wieder muss ich mir den Herrn daran erinnern, was er hier geschrieben hat, dass er sein Angesicht immer wieder gegen diese Bösen richtet, die da die Weltgeschichte so zum Bösen hindrehen. Wenn man das so anschaut, was da abgeht, dann wird es Zeit, dass das Angesicht des Herrn immer wieder richtig aufstrahlt gegen die Bösen und für die Guten. Ich glaube, das hat es mit mir, oder? Ja, ist alles Klartext. Die Bibel ist nicht alles bloß ein verschachteltes Buch, wo man nichts versteht. Gerade so die Briefe, da sind sehr viele Dinge drin, wenn man es mit ein bisschen offenem Herzen anschaut und liest und auf die Gnade Gottes ausgerichtet ist, kann man sehr viel dabei rauslesen und erkennen. Also prüfe deine ganzen Beziehungen zu deinem Ehepartner, zu den Kindern, Eltern, zu den Geschwistern, zu den Nachbarn. Es gibt ja so viel Nachbarstreit, Kollegen, Glaubensgeschwister natürlich auch. Und sogar mit den sogenannten Feinden, mit denen du im Konflikt bist. Der Paulus sagt, haltet Frieden untereinander, soweit es uns möglich ist. In Römer Kapitel 12, 18. Wenn möglich, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Dann ist schon sehr viel gewonnen, oder? Haltet Frieden untereinander, sagt er auch im 1. Thessalonicher 5, 13. Es kommt öfter vor. Was sagt er da noch? Seht zu, dass niemand einem anderen Böses mit Bösen vergelte, sondern strebt alle Zeit dem Guten nach, gegeneinander und gegen alle. Also sei einfach ein barmherziger Mensch, so wie Jesus auch barmherzig ist, so wie unser himmlischer Papa barmherzig ist. Er ist unser Vorbild und wir können es, weil er diese Liebe in uns hineingelegt hat. Seid auch barmherzig gegenüber den Tieren, sage ich jetzt nur dazu. Das steht zwar nicht so direkt in der Bibel, aber der Herr ist auch Herr über den Tieren. Er hat sie geschaffen, die ganze Schöpfung, und er liebt seine Schöpfung. Und da soll man auch fair damit umgehen. Es ist immer ein Unterschied zwischen Mensch und Tier, das ist schon klar. Und manche Tiere müssen auch geschlachtet werden, ist ja okay. Aber Tiere sind nicht da, dass man sich da Spaß draus macht, sie zu quälen oder zu dressieren für irgendeinen blöden Zirkus. Ich habe da mal was gesehen, wie so Asiaten da Affen dressiert haben für einen Zirkus. Also das, wenn du siehst, da wird er ganz anders. Diese Panik in diesem Tier, wenn der mit seiner Peitsche da losgelegt hat, also das ist keine Sache. Und das mag ich gar nicht alles erzählen, ich weiß auch nicht mehr alles, aber dass es sowas überhaupt gibt, kann man sich fast nicht vorstellen. Also es lohnt sich, barmherzig zu sein. Nicht nur, weil wir es als Gebot haben, sondern das hängt auch mit einer Verheißung zusammen. Ja, dem Barmherzigen wird auch Barmherzigkeit widerfahren, sagt Matthäus 5, 7, haben wir ja vorhin gelesen. Glückselig die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Und du kannst Barmherzigkeit empfangen von Menschen, die dir auch wieder wohlgesonnen sind und barmherzig mit dir umgehen, kann einmal notwendig sein. Und natürlich von Gott selbst, vom Vater und von Jesus, vom Heiligen Geist, du brauchst das manchmal einfach. Ja, du brauchst seine Gnade und Barmherzigkeit. Angenommen, du hast irgendwie mal einen gröberen Fehler gemacht und du musst um Vergebung bitten. Was brauchst du dann? Seine Barmherzigkeit, sein Erbarmen, seine Gnade, dass dir vergeben wird von Gott, aber auch von einem Menschen, wenn du irgendjemandem was angetan hast. Ja, und das ist einfach notwendig. Und umgekehrt sollst auch du Barmherzigkeit geben, wenn an dir irgendjemand schuldig geworden ist, dass du vergibst und dass das einfach wieder unter den Tisch kommt, weg, ausgelöscht und dass die Beziehung wieder auf ein Fundament kommt. Damals im Judentum war das nicht so bekannt. Da gab es mehr das Gesetz Auge um Auge, Zahn um Zahn mit Rache und Gericht. Und das Gesetz des Stärkeren gilt so ungefähr. Ich bin der Pharisäer und Schriftgelehrte so und so. Ich habe Recht, egal was ich sage, so ungefähr. Oder der Römer, weil er das größere Schwert hat oder die stärkere Armee hinter sich, der hat Recht und der kriegt Recht und der schuft an. Aber das, was Jesus da gebracht hat, Liebe und Vergebung, das war zu der Zeit kaum ein Thema. Haben sich wahrscheinlich viele gewünscht, aber es war halt nicht Thema. So ist einfach das System der Welt, Satans Tyrannei und die Sünde, die da herrscht, da läuft es einfach nicht so dementsprechend, wie es im Reich Gottes ist. Und in unserem Königreich Jesu, da ist es einfach anders. Ja, da ist der Demütige, der Diener, der Höchste. Und nicht der Größte und Stärkste und Bewaffnetste und Hochgebildetste ist der Höchste, sondern der Demütige, der Gläubige, der Diener, der Barmherzige, das ist der aus der Sicht Gottes, der der Höchste ist. Und Jesus hat ihnen das gepredigt und das passte nicht in ihr System. Deshalb wurde er eigentlich abgelehnt. Von den normalen Leuten nicht. Die wollten das ja so hören und haben und sind geheilt worden und haben sich gefreut. Aber die Mächtigen und die vorn dran sind, die in dem System der Welt unterstellt worden und da erfolgreich waren, die haben mit diesem Lehren von Jesus einfach Probleme gehabt und haben ihn und seine Lehren einfach abgelehnt. Aber Jesus wusste das und er hat aber trotzdem einmal wieder diese Leute auch kritisiert. Und er hat sogar ihre jüdischen Schriften zugrunde gelegt. Er sagt hier in Matthäus 9,13, geht aber hin und lernt, was das ist. Und jetzt kommt das Zitat. Ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer, denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Also Jesus will nicht Schlachtopfer, was ja da im Judentum gang und gäbe war, was da täglich an Tieren geopfert wurde für Sündenvergebung oder zur Ehre Gottes. Es ist schon heftig. Gut, dass das heutzutage anders geworden ist. Und er nennt diese Pharisäer und Schriftgelehrten Heuchler. Das ist ein hartes Wort. Ein Heuchler ist einer, der nach außen was vorgibt, was zu sein scheint, und innerlich ist er ganz anders. Also übertünchtes Grab nennt er es einmal. Außen schön weiß angestrichen und innen voll toten Gebeine. Das sind schon Aussagen. Ne? Und er sagt hier weiter, Matthäus 23,23, denn ihr verzehntet die Minze und den Anis und den Kümmel und habt aber die wichtigeren Dinge beiseite gelassen, das Recht und die Barmherzigkeit und den Glauben. Also die anderen, die haben auf diese Zehnten von jeder Kleinigkeit so den Wert gelegt, um ja das Gesetz zu erfüllen. Ihr wisst auch mit dem Sabbat, wenn da irgendeiner, wie der Geheilte da, seine Bahre getragen hat, war das eine Katastrophe. Wenn jemand ein bisschen gegessen hat, war es noch schlimmer und so weiter. Auf dieses Gesetz haben sie gepocht und da haben sie die Leute sogar gesteinigt worden, weil sie das Gesetz nicht gehalten haben. Das ist mehr als Heuchelei, oder? Und Jesus sagt, es geht ums Recht und die Barmherzigkeit und um den Glauben. Das ist das, was zählt, was Gott will. Und nicht das Gesetz und die Schlachtopfer und alles haarklein Verzehnten. Weil wenn du das zwar alles haarklein verzehntest, aber nicht in Gnade und Barmherzigkeit lebst, ist das alles für nichts. Es ist nichts wert. Da bist du eigentlich bloß ein elender Heuchler. Muss man so sagen, wie es ist. Aber der Lebensstil der Liebe, der Gnade und der Barmherzigkeit ist ein großes Zeugnis für Jesus. Und gibt auch ein Zeugnis für die Christen oder für das echte Christentum. Ja, dieses heuchlerische Christentum, das es ja heutzutage gibt, ist ähnlich wie das heuchlerische Judentum. Ja, das gibt kein gutes Zeugnis für Jesus und auch nicht für das Christentum. Deshalb sind wir gefordert, wieder ein echtes Zeugnis abzuliefern. Durch unseren Lebensstil. Nicht durch schlaue Bibelsprüche, sondern unser Lebensstil, gibt das Zeugnis ab für Jesus. Daran soll die Welt erkennen, dass wir zu Jesus gehören. Sagt auch uns der Petrus in 1. Petrus 2,12. Führt euren Wandel unter den Nationen gut, damit sie, worin sie gegen euch als Übeltäter reden, aus den guten Werken, die sie anschauen, Gott verherrlichen am Tage der Heimsuchung. Also sie verleumden uns vielleicht als Christen, als Übeltäter oder als Sünder oder sonst was. Aber sie sollen an unseren guten Werken, wenn sie sie sehen, damit Gott verherrlichen. So drückt es der Petrus aus. Sicher, übernatürliche Zeichen und Wunder geben auch ein tolles Zeugnis ab. Und es gehört dazu und ist richtig. Aber nicht nur. Auch der Lebensstil der Christen, die Gnade und Barmherzigkeit, die sollen für Jesus Zeugnis abliefern. Und über dieses, wie unser himmlischer Papa ist, dass er barmherzig ist, uns gegenüber, vor allem seinen Kindern gegenüber, dass er gnädig und barmherzig ist. Ja, das weiß ja jeder so im Groben, oder? Aber ich glaube, das Wissen alleine reicht noch nicht ganz aus. Es braucht eine tiefe Offenbarung darüber, wie sehr er uns liebt, wie sehr groß seine Barmherzigkeit uns gegenüber ist, damit es auch dann im Glauben angenommen und empfangen werden kann. Und du brauchst eine tiefe Offenbarung darüber, sonst ist es nicht leicht. Sonst tust du dich in deinem Glauben, im Gebet auch schwer, etwas zu empfangen, weil viele Christen haben im Hinterkopf dieses, wenn er aber nicht, wenn er aber noch irgendwas hat, was ihm nicht passt, wo ich gestraft werde, wo ich was falsch gemacht habe, wenn und aber, ist ganz schlecht. Es macht deinen Glauben so ganz klein mit Hut. Ja. Aber das richtige Gottesbild, dass er gnädig ist und barmherzig ist und uns so sehr liebt, das gibt deinem Glauben einen richtigen Kick nach oben. Gott aber, schreibt der Paulus in Epheser 2, 4 und 5, Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht, durch Gnade seid ihr errettet. Er sagt hier, dass er reich an Barmherzigkeit ist und hat er damit uns die ganzen Sünden vergeben hat. Reich an Barmherzigkeit, und das heißt sehr viel, große Barmherzigkeit, große, überfließende Liebe, Gnade und Vergebung uns gegenüber hat, unser himmlischer Papa. Also merkt ihr das? Wenn hier reich steht, geht es nicht unbedingt immer um Geld und um Habe, sondern reich an Barmherzigkeit, noch viel wichtiger als wie irgendwelche materiellen Dinge. Seine Barmherzigkeit ist einfach über uns, über denen, die ihn ehren. Es sagte zum Beispiel die Elisabeth, die Mutter des Johannes des Täufers, als der Heilige Geist über sie kam und redete sie im Heiligen Geist prophetisch und sagt, Lukas 1,50, und seine Barmherzigkeit ist von Generation zu Generation über die, welche ihn fürchten. Also hier Achtung, fürchten hat nichts mit Angst zu tun, sondern Ehrfurcht ist hier gemeint. Und so ist die Barmherzigkeit Gottes über die, die ihn ehren, die Ehrfurcht vor Gott haben, die ihm gehorchen, die ihm glauben, die ihn lieben, die ihn anbeten, die ihn lobpreisen, die ja, ihn als Nummer eins haben in ihrem Leben. Und jetzt ist sie selber die Nummer eins sind oder sonst irgendein Idol oder eine Ware, die sie als wichtigste Sache im Leben hingestellt haben. Nein, Jesus vorn dran, himmlischer Papa vorn dran, das ist Ehrfurcht, das ist echte Hingabe. Und unsere Richtschnur ist eben eine neue Schöpfung, wiedergeboren zu sein. Und diesen Menschen, die wiedergeboren sind, die eine neue Schöpfung sind, ist anhand der Schrift von Paulus Friede und Barmherzigkeit zugesagt. Das muss dir, wenn du weißt, dass du wiedergeboren bist, eigentlich einen Kick nach oben geben. Der Paulus schreibt in Vers 16, so viele dieser Richtschnur folgen werden, Friede und Barmherzigkeit über sie und über das Israel Gottes. Also wenn du vielleicht ein bisschen in Unfrieden bist, wenn du irgendein Problem hast, dann schau auf ihn und sieh zu, dass du eine neue Schöpfung bist und dass das für dich gilt und dass du diesen Frieden und diese Barmherzigkeit von ihm jetzt einfach auch empfängst. Und dann richtet dich das wieder auf, dann bist du oben auf und nicht unten drunter. Und das bringt dir dieses Sehen, diese Barmherzigkeit Gottes dir gegenüber, Das bringt ja auch im Gebetsleben einen riesen Vorteil. Jemand, der diese Barmherzigkeit Gottes nicht erfahren hat oder nicht offenbart bekommen hat, der hat immer ein bisschen einen Abstand gegenüber Gott, dem Papa, sondern ist einfach, da ist er Gott. Und für den anderen, der die Barmherzigkeit kennt, ist er der Papa. Ja, der kennt ihn, der ist mit ihm zusammen, da ist eine Einheit da. Und das bringt uns einfach im Glaubensleben, im Gebetsleben einen riesen Vorteil. Weil du kommst da viel freimütiger im Glauben vor seinen Thron. Ja, also einer kommt, hey Papa, hier bin ich wieder, schön, dass ich kommen darf, ich hatte Anliegen und so, ganz einfach. Der andere, der das nicht hat, der kriecht vielleicht auf Knien vor Gott und, ich habe eine Sünde und so weiter, ob er mir jetzt überhaupt zuhört, ob er mir Gnade geben will und Barmherzigkeit, der weiß es nicht so recht. Der kommt also in eine falsche Haltung. Die Bibel sagt, wir sollen mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade. Und Freimütigkeit kann man schon so schön vorstellen. Hallo Papa, hier bin ich wieder, dein Bub, dein Kind, deine Tochter ist hier. Hallo. So ganz einfach, wie kleine Kinder oft sind. Und hat Jesus immer gesagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, so einfach, so im Glauben, dann schafft es das irgendwo nicht. Und wenn wir freimütig hinzutreten zum Thron der Gnade, Hebräer 4,16, empfangen wir Barmherzigkeit und Gnade und rechtzeitige Hilfe. Und genau das ist es, was wir auch haben wollen und immer wieder brauchen. Barmherzigkeit von Gott, Gnade und rechtzeitige Hilfe. Das ist das Gute, rechtzeitige Hilfe. Der Herr kommt zwar manchmal knapp, muss man auch sagen, wäre uns manchmal lieber, wenn er ein bisschen schneller wäre, aber er kommt nicht zu spät. Außer du bist nicht mit Freimütigkeit hinzugetreten zum Thron der Gnade und hast nicht gebetet, dann ist vielleicht eine andere Sache. Aber grundsätzlich, wenn du kommst mit Freimütigkeit, wird er dein Gebet hören und wird Dinge in die Wege leiten, die dir aus der Patsche helfen. Okay, und diese Barmherzigkeit und dieser Friede und diese Liebe von Gott, die kann mehr werden, das kann zunehmen, die kann wachsen. Das ist schön, dass man nicht sagen, ja, ich habe jetzt ein bisschen was, aber ja, mehr geht halt nicht. Ja, das stimmt nicht, weil der Judasbrief, Kapitel 1, Vers 2, sagt uns, Barmherzigkeit und Friede und Liebe werde euch immer reichlicher zuteil. Also immer reichlicher. Du kannst zunehmen in diesen Dingen. Und das ist gut. Das ist gut für dich. Das tut deiner Seele wohl, deinem Geist wird erbaut, der Körper empfängt Kraft und Heilung, wenn es notwendig ist. Dein ganzes Umfeld, das dich betrifft, kommt unter diesen Segensfluss und dein Friede breitet sich auch aus auf andere Menschen um dich herum und dann wird es einfach passend sein. Gut, aber jetzt nochmal zurück. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit. Und das ist gut. Wenn du das sehen kannst, dann hast du Glauben oder hebtest deinen Glauben empor. Und dann kannst du von ihm empfangen. Du kannst empfangen, was du brauchst. Er ist ja nicht knauserig, sondern er erbarmt sich über dich, über deine Kinder, über deine Situation. Er erbarmt sich über dich und er gibt dir, was du brauchst. So ist es der Tenor des ganzen Neuen Testaments. Er ist einfach ein Gott der Gnade und des Friedens. Und jetzt wollen wir diesen Gott der Gnade und des Friedens loben, preisen und anbeten. Und dann wollen wir zusammen noch beten und wollen wir in die Gemeinschaft mit ihm kommen, in die Salbung hinein und einfach empfangen und, wie hat mir einer gesagt, volllaufen lassen von der Gnade und Barmherzigkeit Gottes. Ja, wir brauchen nicht den Alkohol, um uns volllaufen zu lassen. Wir haben da viel was Besseres. Ja, die Schrift sagt, werdet nicht voll süßen Weines, sondern voll Heiligen Geistes. Und das ist mit Sicherheit, mal ein süßer Wein, ein Gläschen ist ja nicht verkehrt und ist auch ganz gut, aber nicht zum Volllaufen lassen. Aber wenn wir uns voll Geistes laufen lassen, da werden wir erst richtig gesegnet. Da macht es ja Spaß. Es gibt mehr Freude, als der Alkohol dir jemals geben könnte. So.